Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Heute sprechen wir über den wohl bekanntesten Trierer. Karl Marx war nicht nur ein Revolutionär, sondern hat auch als Journalist gearbeitet, in Köln beispielsweise. Er war zeitweilig sogar Auslandskorrespondent einer Zeitung in den USA. Aber zur gleichen Zeit gab es in Trier, der Geburtsstadt von Karl Marx, ebenfalls einen Karl, der auch Revolutionär und Journalist war. Nur hieß dieser Karl mit Nachnamen Grün.
Ja, und so viel sei vorab verraten. Beide Karls waren damals alles andere als unbekannt zu ihrer Zeit und auch den Zensurbehörden von damals alles andere als genehm. Beide kannten sich sogar und beide mochten sich nicht. Wir blicken mal zurück in eine Epoche, als damals mehr und mehr Menschen schreiben und lesen konnten und sich damit auch politisch bilden konnten und haben uns dafür einen besonderen Ort herausgesucht, nämlich das Karl-Marx-Haus, das Karl-Marx-Geburtshaus in Trier, wo er geboren worden ist. Und unser Gast ist Frau Janine Huster. Sie ist Mitarbeiterin des Karl-Marx-Museums.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, und wir haben es gerade schon erwähnt, wir sind hier im Karl-Marx-Museum, ein ganz tolles Gebäude, in dem halt Karl Marx geboren wurde. Ein Jahr später ist die Familie ja dann weggezogen. Aber später sind auch hier Zeitungen gemacht worden, Frau Huster.
Genau, denn im 20. Jahrhundert wurde aus dem Karl-Marx-Haus ein politisches Symbol. Zunächst hat sich ja die SPD und die KPD um das Haus bemüht, nachdem dann klar war, Karl Marx ist hier geboren worden und man hatte Pläne, hieraus ein Museum zu machen. Und es gab auch einen jüdischen Architekten, der war hier federführend, der hat also versucht, das Haus in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Und das passte dann natürlich in den 1930er Jahren den aufkommenden Nationalsozialisten nicht. Und es kam hier dann 1933 auch zu so einer Art Aufmarsch, also circa 150 Nazis sind hier auf das Haus zugestürmt und man wollte die SPD-Fahne vom Haus holen, hat das dann auch geschafft, hat die Fahne dann vorm Haus verbrannt und setzte dann auch relativ bald die Pläne um, dieses Haus zu beschlagnahmen. Und daraufhin zog dann hier der Nazi-Kreisleiter ein und genauso die Redaktion des Trierer Nationalblatts. Und wir befinden uns hier im sogenannten Freiraum, also dieser Raum ist heute Veranstaltungsraum und dieser Begriff Freiraum ist auch ganz bewusst gewählt. Das soll also ein freier Raum sein, um sich hier gedanklich auszutauschen. Damals, zur Zeit des Nationalsozialismus, war hier dann aber die Redaktion oder vielmehr erstmal die Setzerei untergebracht für das Trierer Nationalblatt.
Und davor gab es aber ein sozialdemokratisches Blatt hier im Karl-Marx-Haus.
Genau, vorher gab es die Volkswacht. Diese Volkswacht ist dann auch von den Nationalsozialisten verboten worden und deren Infrastruktur hat man dann aber genutzt, um hier das Trierer Nationalblatt herzustellen. Das Trierer Nationalblatt, das gab es seit 1930. Das ist vorher aber nicht in Trier produziert worden, sondern in Koblenz.
Wie sah denn damals zu Zeiten von Karl Marx und Karl Grün die Zeitungslandschaft aus in Trier und im Rheinland?
Also da muss ich ein bisschen ausholen bei der Frage nach der Zeitungslandschaft, nach dem Journalismus im 19. Jahrhundert. Vielleicht schauen wir erstmal auf die staatliche Seite. Denn da müssten wir uns zwei Daten in den Kopf holen. 1815 gab es den Wiener Kongress. Beim Wiener Kongress wurde im Grunde Europa neu strukturiert. Napoleon war geschlagen und alle Herzöge, Adligen, die vorher irgendwie Land verloren hatten, tanzten jetzt auf dem Wiener Kongress und meldeten ihren Anspruch wieder an. Europa sollte also ja in den alten Zustand zurückversetzt werden. Zusätzlich dazu müssen wir uns an das Jahr 1819 erinnern, an die Karlsbader Beschlüsse. Es gab einen Schriftsteller, der hieß August von Kotzebue und der ist von einem Burschenschaftler ermordet worden. Und diesen Mord hat man genutzt, hat der Fürst von Metternich, also der österreichische Minister, der den Wiener Kongress auch maßgeblich geprägt hat, der hat den genutzt, um jetzt eine striktere Politik durchzusetzen. Und diese Politik sah ganz einfach die Zensur vor, Zensur von Zeitungen, aber auch die Überwachung von Presse, das Verbot von Burschenschaften und von Vereinen. Das sorgte also dafür, dass wir faktisch gesehen im 19. Jahrhundert erstmal keine Pressefreiheit hatten. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weg vom Staat und schauen mal, wie entwickelt sich das Ganze denn weiter. Denn wir haben auf der anderen Seite ja auch technische Erfindungen. Also wir haben den Telegrafen, wir haben die Erfindung des Rotationsdrucks. Also technisch ist jetzt alles möglich, sodass die Zeitung Massenmedium werden kann.
Aber das Problem ist halt die Zensur. Man kann also als Journalist nicht über alles schreiben, was man will, beziehungsweise wenn man es macht, bekommt man Ärger.
Genau, jeder Artikel, den man verfasst hat, musste man dem Zensor vorlegen. Der durfte dann entscheiden, wird das so gedruckt, wird das in Gänze gedruckt, wird es überhaupt gedruckt. Und für eine Zeitung zu arbeiten, war dann also täglich das Spiel, schaffen wir es, dass diese Zeitung herauskommt oder nicht. Und die Zensurpolitik sah eben auch vor, dass die Herausgeber von Zeitungen, die Aktionäre, die dahinter steckten, eben teils auch mit ihrem Privatvermögen dafür hafteten. Trotzdem, wir haben einen öffentlichen Diskursraum, der sich damit öffnet. Wir haben politisch Oppositionelle, die irgendwie das Bedürfnis haben, sich miteinander zu verständigen, die eigenen Ansichten darzulegen. Wir haben also eine sehr politische Presse, die unter wirklich harten Bedingungen stattfindet. Und ja, in diesem Spannungsfeld bewegen sich jetzt Karl Marx und Karl Grün.
Und wie viele Zeitungen und Blätter hatte Trier damals?
Also wenn wir wieder zurückgehen, jetzt mit dem Wechsel von Frankreich zu Preußen, haben wir eine. Es entsteht die Trierische Zeitung und die entsteht aus dem Journal für das Saar-Departement. Das war eine zweisprachige Zeitung und jetzt wird sie halt auf Deutsch publiziert und die erscheint zunächst zweimal wöchentlich und das Ganze steigert sich dann auf fünfmal wöchentlich und auch hier haben wir politische Nachrichten. Diese Nachrichten sind aber eher Meldungen, also eine Tatsache wird geschildert, es wird aber keineswegs politisch eingeordnet.
Diese Trierische Zeitung oder Triersche Zeitung, auf die kommen wir später noch drauf zurück, denn Karl Grün hat dort gearbeitet, die war tatsächlich in ihren Anfängen zunächst mal mehr regierungsfreundlich, halt eben auch der Zensur unterworfen, die wird sich später radikalisieren. Aber zu Karl Marx, wie wird der denn überhaupt Journalist? Der ist ja 1818 geboren, der wächst in Trier auf und dann geht er nach Bonn zum Studieren. Aber der studiert mit Sicherheit nicht Journalismus.
Nein, Karl Marx hatte zunächst ganz andere Pläne. Also er fängt ja an, Rechtswissenschaften zu studieren. Er sollte in die Fußstapfen des Vaters treten und ebenfalls Anwalt werden. Und das bricht er ab. Er wechselt dann 1836 von Bonn nach Berlin und stößt dort dann auf die Junghegelianer. Auch er wird dadurch politisch sensibler oder sensibilisiert. Und er schließt sich dann auch der Gruppe der Junghegelianer im sogenannten Doktorclub an.
Was war das für eine Gruppe?
Ja, im Grunde versuchte man die Philosophie von Friedrich Hegel weiter fortzuführen. Das Ganze hatte aber durchaus schon politische Tendenzen und war staatskritisch. Und ich hatte ja eben schon auf die Karlsbader Beschlüsse hingewiesen. Und während Karl Marx studiert, werden da jetzt auch die Dozenten ausgetauscht. Und damit endet dann im Grunde auch Karl Marx Chancen, irgendwie an der Universität arbeiten zu können. Das geht also aus politischen Gründen nicht. Und dann wendet er sich dem Journalismus zu, was aufgrund der Zensur eben auch kein leichtes Spielfeld gewesen ist.
Und Karl Marx fängt an zu schreiben. Er ist ja aufgewachsen in einer Zeit, 19. Jahrhundert, Aufkommen des Pauperismus, das heißt Massenarmut, Ende der Zünfte, das heißt im Prinzip kann jeder für sich selber werkeln ohne Vorgaben, aber die Armut nimmt groß zu. Er sieht das selber auch als Jugendlicher wahrscheinlich in Trier, er selber war ja nicht arm. Er hat ja auch angefangen zu schreiben in einer Zeitung in Köln, der Rheinischen Zeitung. Wissen wir denn, was er da so verfasst hat?
Also die Themen sind vielfältig gewesen. Karl Marx hat sich zum Thema Pressefreiheit geäußert. Er ist natürlich auf die soziale Ungleichheit eingegangen. Die Trierer wissen vielleicht, dass er über das Elend der Moselwinzer geschrieben hat, genauso wie über das Thema des Holzdiebstahls. Er hat sich also mit Eigentumsfragen beschäftigt, ist auf wirtschaftliche Notlagen eingegangen und auch auf staatliche Willkür. Und auch damit ist er regelmäßig der Zensur aufgefallen, das wusste er auch. Und deshalb ist er dann auch recht bald vom Posten des Redakteurs bei der Rheinischen Zeitung zurückgetreten.
Irgendwann muss er quasi vor seinen Zensoren auch flüchten, geht ins Exil. Schreibt er da denn weiter aus dem Exil?
Ja, absolut. Also Karl Marx legt die Feder nicht mehr aus der Hand. In Paris startet er zunächst ein Jahrbuchprojekt, das sind die deutsch-französischen Jahrbücher. Nun war Karl Marx ja aber auch ein sehr, sehr strittiger Mensch vom Charakter her, also hin und wieder auch mal schwer zu nehmen. Deshalb verwundert auch das Zerwürfnis mit Karl Grün gar nicht so. Bei den deutsch-französischen Jahrbüchern verwirft er sich jetzt mit Arnold Ruge. Das führt dann dazu, dass es nur einen einzigen Band gibt. Dann schreibt er in Brüssel auch für die Deutsch-Brüsseler Zeitung und einfach um mal einzuschätzen, in was für eine Auflagenstärke sind die denn erschienen. Das waren also nur wenige hunderte Auflagen, die damals erschienen. Ja, und dann kommt das Jahr der Revolution, 1848, da ist alles nochmal anders. Karl Marx kehrt zurück nach Köln und gibt dort dann die neue Rheinische Zeitung heraus, das Organ der Demokratie.
Ja, wir sind jetzt einmal unterwegs im Museum, in den Ausstellungsräumen, unter anderem auch deswegen, weil hier kann man sich eine Lithografie anschauen, also eine Art Zeichnung des 19. Jahrhunderts, die zeigt den Prometheus, der ist gefesselt und das Ganze hat mit der Pressezensur und auch mit Marx zu tun. Frau Huster, was hat es damit auf sich?
Ja, im Grunde ist Prometheus nicht Prometheus, sondern Prometheus ist Karl Marx. Und Prometheus ist ja eine Figur aus der griechischen Mythologie, der brachte den Menschen das Feuer und wurde dafür von den Göttern stark bestraft, nämlich indem er in einen Felsen gekettet wurde und täglich kam daraufhin ein Adler und pickte nach seiner Leber. Jetzt ist Karl Marx ja als Prometheus nicht an einen Felsen gekettet, sondern an eine Druckerpresse. An dieser Druckerpresse hängt auch noch ein durchgestrichener Artikel, der hat es also leider nicht durch die Zensur geschafft. Und der Adler, der da nach seiner Leber pickt, hat eine Krone auf dem Kopf, hält auch einen Reisapfel in der Kralle und ist ja außerdem auch noch das preußische Wappentier. Und dann etwas versteckt links oben in der Ecke sehen wir auch noch ein Eichhörnchen auf einem Thron. Und dieses Eichhörnchen hält den Adler an einer Leine und der ist deshalb da, weil der damalige Kultusminister, der also für die Überwachung der Presse zuständig war, mit Nachnamen Eichhorn hieß. Und auch solche Bilder mussten in der Regel dem Zensor vorgelegt werden. Und da galt es dann natürlich, eine Bildsprache zu finden, mit der man sich dumm stellen konnte, wo man sagen konnte, was haben Sie denn? Das hier ist griechische Mythologie und ja, ich habe eine Schwäche für Eichhörnchen, also habe ich das auch gezeichnet. Und gleichzeitig sollte ja aber auch der Betrachter, die Betrachterin daheim dieses Bild wieder für sich entschlüsseln können. Deshalb also Karl Marx als Prometheus.
Ja, und man sieht also schwere Zeiten für Journalisten damals. Nicht, dass wir heute es komplett leicht hätten als Journalisten. Wir stoßen heute auch immer wieder auf Hindernisse und Schwierigkeiten. Aber damals zu Zeiten von Karl Marx und Karl Grün eine komplett andere Situation. Ja, und wir haben gerade schon Karl Grün erwähnt. Der, müssen wir vielleicht mal kurz dazu was sagen, der Karl Grün ist ebenso wie Karl Marx mehr oder weniger zeitgleich geboren worden, 1817 in Lüdenscheid allerdings, das ist in Westfalen, will dann Lehrer werden, legt sich dann halt auch mit den Obrigkeiten an, studiert, glaube ich, in Bonn und ich glaube, er lernt dort auch Karl Marx kennen, glaube ich.
Genau, die Biografien der beiden Karls sind sich ziemlich ähnlich, also beide aus einem bürgerlichen Haushalt, beide verlassen die Heimat fürs Studium, die beiden Stationen Bonn und Berlin, dort lernen die zwei sich dann eben auch kennen. Und der Karl Grün entzieht sich dem Militärdienst, zieht dafür ins Elsass. Und damit hat auch er dafür gesorgt, dass keine Universitätskarriere möglich ist.
Ja, und Grün, wie gesagt, ist dann auch im Exil unterwegs, trifft dann dort auch nochmal Marx, der ja, nachdem er ja in Köln dann auch ausgewiesen wurde, dann ja auch dann ins Exil gehen muss. Und irgendwie geraten beide in Streit. Was ist denn da passiert?
Ja, im Grunde, wenn wir jetzt von heute zurückschauen, sprechen wir über die beiden als sozialistisch und nennen auch diese ganze Oppositionsbewegung damals sozialistisch. Es gibt dort aber Abstufungen, also nicht jeder ist gleich radikal wie der andere. Es gibt da Leute, die haben vielleicht noch den christlichen Hintergrund. Nicht alle wollen gleich die Monarchie abschaffen und Karl Grün schafft es eben, Kontakt zu knüpfen zu Pierre-Joseph Proudhon. Das war Marx nicht gelungen. Aus diesem Kontakt hat Grün dann eben auch die Inspiration genommen, um ein Buch zu verfassen. Und damit wurde er ein sehr starker Konkurrent für Karl Marx. Und das passte Karl Marx natürlich nicht. Also diese Szene ist sich gar nicht so einig, wie wir das heute vielleicht meinen. Und da gibt's viele Streitereien.
Das geht ja sogar so weit, dass der Karl Marx, ich meine, er war ja Journalist, er wusste zu schreiben, dann sogar eine Schrift veröffentlicht und direkt Karl Grün adressiert. Alles noch vor der großen Revolution. und ihn da teilweise polemisch angeht, ne, und sagt, du hast gar keine Ahnung und so, ne? Also sehr interessant. Fachbegriffe nennen sich dazu wahrer Sozialismus und wissenschaftlicher Sozialismus. Da könnt ihr mehr dazu auch in den Shownotes bei uns erfahren. Das ist ein Streit, den man wahrscheinlich heute so teilweise gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Aber grob, korrigieren Sie mich, kann man doch sagen, Karl Grün stand mehr für so eine Art philosophischen Sozialismus. Motto, wir kommen da irgendwann mal sozusagen hin, weil wir uns alle davon überzeugen. Und Karl Marx hat eher gesagt, nee, wir müssen kämpfen. Revolution.
Ja, ich glaube, dem würde ich zustimmen.
Ja, und dann kommt die Revolution 1848 in Deutschland. Keiner rechnet damit. Auf einmal sind die Leute auf die Barrikaden gegangen und die Könige weichen zurück und es gibt eine Nationalversammlung. Es gibt sogar eine gesamtdeutsche Nationalversammlung und Karl Marx und Karl Grün kehren zurück in ihre bis dato schon vorhandenen Jobs, nämlich als Redakteure von Zeitungen. Was wissen wir darüber?
Ja, Karl Marx, der zieht zurück nach Köln. Dort gibt er dann die Neue Rheinische Zeitung heraus. Diese Zeitung beschäftigt sich mit Themen wie, wie ist gerade eigentlich der Stand der Revolution, was passiert in der Frankfurter Paulskirche und das andere große Thema bei Marx, wie geht's eigentlich der Arbeiterschaft in Großbritannien? Und der Karl Grün, der zieht nach Trier und übernimmt jetzt als Redakteur im Grunde die Trierische Zeitung. Da hatte er vorher schon als Korrespondent Artikel für verfasst und jetzt prägt er diese Zeitung eben zunehmend und dadurch wird die Zeitung auch immer radikaler.
Die ist ja dann auch in ganz Deutschland bekannt gewesen, diese Triersche Zeitung aus dem fernen Trier. Sogar in Berlin wurde sie gelesen, aber Sie haben es gerade schon angemerkt, das waren jetzt keine Zeitungen, die über hunderttausende Exemplare verkauft haben, sondern ich habe mal eine Zahl gefunden, ich glaube 1000 Abonnenten hatten die, allerdings in einer Zeit, in der dann diese Zeitung dann auch von 6, 7 oder 8, 9 Leuten weitergelesen wurde dann.
Ja, und natürlich gab es auch Beschwerden über die Zeitung. Also 1847 hatte sich zum Beispiel schon der Trierer Bischof Arnoldi beim Kultusminister über die Zeitung beschwert und nannte sie also eine Verfechterin der kommunistischen Ideen neuerer Zeit. Und damit wurde die Zeitung eben auch zum Todfeind aller bestehenden Ordnung in Kirche und Staat.
Ja, und unser Karl Grün, Journalist, der geht sogar noch weiter. Anders als Karl Marx, der lässt sich aufstellen für ein politisches Mandat. Der wird ja dann Abgeordneter.
Ja, genau, der wird dann Abgeordneter. Und generell kann man sagen, ist Karl Grün auch sehr, sehr rührig. Also es bleibt auch nicht nur bei der Trierischen Zeitung. Er gibt noch ein weiteres Blatt heraus. Das ist das Amphitheater für Unterhaltung, Kunst und Politik. Und was zunächst stark nach Feuilleton klingt, ist durchaus ebenfalls ein politisches Blatt.
Aber letztendlich die Revolution scheitert und Marx muss erneut ins Exil. Schreibt er denn da immer noch weiter?
Ja, absolut. Also Karl Marx zieht ja dann nach London und dort ist er dann Auslandskorrespondent für Europa, für den New York Daily Tribune in Amerika. Und das schafft er nicht ganz alleine. Zeitweise sind die Artikel zu viel. Er hat noch ein bisschen Probleme, das Ganze auf Englisch zu formulieren. Er ist vielleicht auch nicht ganz fit in Militärfragen. Gott sei Dank hat Karl Marx aber seinen besten Freund, Friedrich Engels, und der hilft da also regelmäßig aus.
Das heißt, der Karl Marx ist mit seinem Job als Journalist nicht reich geworden?
Nein, also zum Leidwesen der Familie leider nein, das hat nicht geklappt. Es war aber trotzdem die einzige selbstständige Einnahmequelle, die Karl Marx jemals besessen hat. Ansonsten lebte die Familie Marx ja eher so von der Hand in den Mund. Zu Beginn der Ehe gab es halt Finanzspritzen durch die Familie und später dann immer wieder durch Friedrich Engels.
Und Karl Grün, was wurde aus ihm und den beiden Zeitungen, wo die beiden gearbeitet haben?
Ja, Karl Grün, der kann sich in Trier ein bisschen länger halten als Karl Marx in Köln. Die Zeitung, die Trierische Zeitung, kann hier bis 1815 bestehen. Dann kommt es zum Pressegesetz von 1850 und da wird dann eine Kaution von 5000 Talern verlangt, damit diese Zeitung also gedruckt werden darf. Und 1850, auch ein politischer Schachzug, wird die Trierische Zeitung von der Beförderung durch die Post ausgeschlossen. Und damit schrumpft natürlich dann die Leserschaft des Blattes. Und so geht Grün dann auch für fast 10 Jahre zurück ins Exil. Er kommt dann aber in den 1860ern zurück nach Preußen, zieht dann ein bisschen umher, er gibt Vorträge, arbeitet aber auch weiter als Journalist. Und 1868 zieht er schließlich nach Wien und wird da der Herausgeber des Nachlasses des eben schon erwähnten Ludwig Feuerbachs.
Aber man merkt schon, die Zeitungen werden nicht direkt verboten. Es wird ihnen nur so schwer gemacht, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht.
Genau. Und auf der anderen Seite, also wo immer eine Zeitung geschlossen worden ist, spross auch wieder eine Zeitung wie so ein Pilz aus dem Boden.
Ja, und der Karl Grün, als er natürlich dann nicht mehr als Journalist tätig werden konnte, man muss sich ja trotzdem irgendwie eine neue Einnahmequelle suchen. Das ist ja im heutigen Berufsleben ja auch nicht anders. Und da gibt es dann über ihn dann zum Beispiel dann auch so eine Anzeige 1852 nach der Revolution, da ist er in Brüssel, wieder im Exil. Und dann hat er eine Anzeige aufgesetzt, dass er gedenkt, ein Pensionat zu eröffnen, welches den Unterricht mit dem der höheren Bürgerschulen verbinden soll und dann mehrere Sprachen dort gelernt werden können. Also der war ja eigentlich auch ausgebildeter Lehrer gewesen damals, ne? Genau. Aber das Pensionat hat am Ende dann doch nicht eröffnet. Er ist ja dann zurückgekommen. Wissen wir denn eigentlich, ob dieser Journalismus, den Karl Grün und Karl Marx damals betrieben haben, ob das der gleiche Journalismus ist, den wir heute kennen? Objektiv, neutral, alle Quellen abdecken.
Ja, das werden Sie als Journalist besser beantworten können als ich. Ich würde aber klar sagen, nein. Also der Journalismus heute ist ein anderer als damals. Der Journalismus zu Marx und Grüns Zeiten war stark von Meinungen geprägt. Ganz einfach, weil es ein Medium der Oppositionsparteien war, um sich zu verständigen. Und da war man auch sprachlich jetzt nicht zurückhaltend.
Ja, eine Auswahl findet ihr in den Shownotes. Schaut mal rein, volksrund.de/Porte. Da findet ihr auch mehr zur Zeitungsgeschichte hier in der Region. Denn es gab nicht nur die Triesche Zeitung, es gab natürlich auch uns, wir sind aber erst später entstanden, aber noch weitaus andere Zeitungen, auch aus der Zeit, die Demokratischen Blätter zum Beispiel. Frau Huster, vielen Dank für diese Informationen.
Ja, schön, dass Sie da waren.
Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das wie immer per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.